Deutschlandfunk. Streitkultur.
Am Mikrofon begrüßt Sie Mirkus Miljanic. Herzlich willkommen. Organspenden können das Leben anderer Menschen retten. Trotzdem sind nicht viele dazu bereit, nach ihrem Tod Nieren und Leber, Herz und Lunge schwerkranken Patienten zur Verfügung zu stellen. 2017 sank in Deutschland die Zahl der Organspender auf die historische Tiefmarke von 769. Dafür gibt es viele Gründe. Ein wichtiger ist fehlendes Vertrauen und die Angst, etwa nach einem schweren Unfall nicht lebenserhaltend behandelt zu werden, weil Ärzte die Möglichkeit einer Organtransplantation einplanen. Erschwerend kommt hinzu, dass als Kriterium für die Entnahme von Organen der Hirntod gilt. Ein Begriff, der vor genau 50 Jahren an der Harvard University in den USA erstmalig auftauchte. Hirntote Menschen haben zwar kein funktionierendes Gehirn mehr, vieles andere arbeitet aber noch, sodass für viele der Verdacht im Raum steht, Ärzte entnehmen noch lebenden Patienten Organe. Organspende, reicht der Hirntod als Kriterium? Das ist die Frage der heutigen Streitkultur, die wie immer mit ein paar Zitaten beginnt.
Es geht darum, dass hirntote Patienten noch zahlreiche integrierte Lebensfunktionen haben. Das Herz braucht keine Steuerung des Gehirns und es schlägt bei einem Hirntoten noch selbstständig.
Das zentrale Organ für das Fühlen, für die Emotionen, für die Kommunikation, für den Austausch mit der Umwelt, das ist das Gehirn. Und wenn das Gehirn in seiner Komplettheit für immer ausgefallen ist, dann ist das Ich, dann ist der Mensch nicht mehr existent.
Weitere Funktionen, die häufig noch funktionieren, sind die Verdauung, der gesamte Stoffwechsel. Zum Teil werden noch Infektionen bekämpft, also beispielsweise indem der Körper Fieber produziert. Es gibt zum Teil noch so etwas wie Wundheilung.
Das war von vornherein ja ein Kriterium, was sozusagen spät genug im Sterbeprozess sein muss, um die geforderte Sicherheit zu haben. Andererseits aber noch früh genug, weil allen klar war, dass man eben die allermeisten Organteile nicht einer Leiche entnehmen kann.
Dann hat man inzwischen mehrere Fälle von hirntoten Schwangeren, die bis zu 3 Monate ihre Schwangerschaft noch aufrechterhalten haben, also mit künstlicher Beatmung, und dann am Ende mit Kaiserschnitt von einem gesunden Kind entbunden worden sind.
Organspende, reicht der Hirntod als Kriterium? Das ist die Frage unserer heutigen Debatte in der Sendung Streitkultur. Ich darf Ihnen unsere beiden Diskutanten vorstellen. Professor Dieter Birnbacher, Professor für Philosophie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer. Guten Tag, Herr Birnbacher.
Guten Tag, Herr Smiljanic.
Ihm gegenüber sitzt Professor Wolfram Höfling. Er ist Direktor des Instituts für Staatsrecht an der Universität zu Köln und Mitglied des Deutschen Ethikrates. Herzlich willkommen im Studio.
Ja, vielen Dank, Herr Smiljanic.
Nach den Regeln der Streitkultur hat jetzt jeder von Ihnen Gelegenheit für ein Eingangsstatement. Den Anfang macht Professor Birnbacher, dem Befürworter des Hirntods als Kriterium für die Organentnahme.
Vielen Dank. Das Hirntodkriterium oder besser das Kriterium des irreversiblen Hirnfunktionsausfalls ist für mich ein überzeugendes Kriterium für den Tod des Menschen, weil es den Punkt markiert, an dem der Organismus die Fähigkeit verliert, sein eigenes Funktionieren aufrechtzuerhalten. Die Hauptfunktionen des Körpers, Atmung und Blutkreislauf, werden bei einer Organentnahme allein von einem externen Mechanismus, in der Regel einem Beatmungsgerät, aufrechterhalten. Dagegen könnte man einwenden, dass viele Menschen etwa auf einen Herzschrittmacher zur Lebenserhaltung angewiesen sind und uns diese Abhängigkeit nicht dazu bringt, sie für tot zu halten. Aber dieser Einwand berücksichtigt nicht, dass diese Patienten weiterhin über Bewusstseinsfähigkeit verfügen. Es ist durchaus möglich, zu leben, ohne bewusstseinsfähig zu sein, aber niemand kann bewusstseinsfähig sein und zugleich tot.
Professor Höfling, Sie stehen dem Hirntodkonzept eher kritisch gegenüber. Bitte in knapper Zusammenfassung Ihre Argumente.
Ein Mensch, dessen Herz und Lunge, dessen Leber und Pankreas, dessen Nieren und Dünndarm als funktionierende vitale Organe auf einen Menschen, einen anderen Menschen übertragen werden können, ein solcher Mensch ist keine Leiche, auch wenn die Hirnfunktionen irreversibel erloschen sind. Allein dieser letztgenannte Umstand ist kein tragfähiges Kriterium dafür, einen solchen Menschen, einen solchen Patienten als tot zu qualifizieren. Würde er medizinisch nicht behandelt, das, was Herr Birnbacher gerade genannt hat im Blick auf die Beatmung, dann wäre er zweifelsohne tot. Aber mit Unterstützung und unter Beatmung ist dieser Mensch in der Lage, viele Körperfunktionen und Organsysteme zu einem Ganzen zu integrieren. Kurzum, für mich sind sogenannte hirntote Menschen Lebende, keine Toten.
Herzlichen Dank. Lassen Sie uns bitte zu Beginn der Diskussion mal ein paar Begriffe klären. Hirntod ist ein Begriff, zum Beispiel Koma, zum Beispiel der klinische Tod, zum Beispiel der biologische Tod. Vielleicht kann man diese Begriffe mal gegeneinander stellen, Herr Birnbacher.
Ja, ich möchte etwas zu dem sehr missverständlichen Begriff Koma sagen. Koma ist in die Diskussion hineingekommen durch französische Autoren, die wesentlich den Hirntod zuerst definiert haben als Coma dépassé. Die meinten damit aber eine Überwindung, ein Jenseits des Komas. Wir müssen ganz streng trennen zwischen Koma, was eine bestimmte Lage des Ausfalls von wesentlichen Gehirnfunktionen ist, aber kein totaler Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen, geschweige denn ein irreversibler Ausfall. Jemand, der im Koma liegt, ist selbstverständlich weiter lebend. Aber auch missverständlich ist der Ausdruck Hirntod selbst, weil er suggeriert, dass der Tod des Gehirns, also das nicht mehr Funktionieren des Gehirns, sei schon per Definition im gewissermaßen der Tod. Das ist nicht der Fall, sondern die Frage, ob der Hirntod der Tod des Menschen ist, die bleibt durch den Begriff Hirntod völlig offen.
Herr Höfling, was ist denn dann der klinische Tod?
Ein ebenfalls sehr missverständlicher Begriff. Ich würde als Rechtswissenschaftler ja ohnehin sagen, es ist zwar theoretisch denkbar, verschiedene Todesbegriffe in eine Rechtsordnung zu integrieren. Sinnvoll erscheint mir das nicht zu sein. Deshalb geht auch die deutsche und nahezu alle Rechtsordnung von einem einheitlichen Todesbegriff aus. Und da spielt der klinische Tod, der sogenannte, natürlich keine Rolle. Er bezeichnet ja nur einen Zustand, in dem eine tiefe Bewusstlosigkeit eingetreten ist, ein Herzstillstand, in der aber die medizinische Intervention zugleich wieder den auch vorher schon lebende Zustand noch mal aktivieren kann. Also das ist sicherlich kein Tod. Und der biologische Tod in der allgemeinen Vorstellung bezeichnet er in der Tat sozusagen das absolute Ende eines körperlichen Organismus in allen seinen Untereinheiten, sozusagen der Verwesungsprozess beginnt. Er spielt aber, glaube ich, für unsere Diskussion keine Rolle.
Da spielt der Hirntod eine Rolle. Beginnen wir mal mit den Vorteilen dieses Begriffes, der ja schon seit 50 Jahren, ich sag mal so, angewandt wird. Was sind die Vorteile des Hirntodkonzeptes?
Gerade unter rechtlichen Gesichtspunkten ist es ja wichtig, dass der Tod nicht nur eine hypothetische Größe ist, sondern dass er auch nachweisbar ist, dass es Nachweisverfahren gibt, die eindeutig klären, dass jemand tot ist und nicht mehr lebt. Es muss da etwas geben, was ein Richter, was ein Jurist eindeutig als tot diagnostizieren kann.
Also Herr Birnbacher hat in der Tat jetzt sozusagen die tiefste Ebene unserer Diskussion angesprochen, nämlich die Hirntoddiagnostik. Und da würde ich ihm zustimmen, die Lege Artis durchgeführt, ergibt den sicheren Befund, dass alle Hirnfunktionen ausgefallen sind. Aber daran knüpft sich ja erst die eigentliche Frage, was bedeutet das für den Tod des Menschen? Ist das ein Kriterium, was auch zugleich ein angemessenes Konzept von Tod abbildet oder nicht? Darum geht es eigentlich.
Ja, dem kann ich voll zustimmen. Also wir müssen unterscheiden zwischen der Zuverlässigkeit, der Überprüfbarkeit des Hirntods, aber von der Frage nach der Adäquatheit. Den Tod mit dem Hirntod oder mit dem Punkt, an dem der Hirntod irreversibel eingetreten ist, zu identifizieren. Und das ist der eigentliche Streitpunkt. Ich vertrete die Auffassung, dass das genau der Punkt ist. Und zwar wesentlich nicht deshalb, und jetzt greife ich auf das, was Herr Höfling gesagt hat, zurück, dass gewissermaßen hier der Organismus aufhört, ein sehr komplexes Zusammenspiel der verschiedenen Organfunktionen zu organisieren. Es ist nicht so, dass im Hirntoten gewissermaßen nicht mehr Ganzheiten existieren, die sehr integriert zusammenarbeiten. Wie soll eine Wundheilung zum Beispiel, wie soll Verdauung funktionieren ohne ein komplexes Zusammenspiel vieler Organe? Für mich ist das entscheidende Kriterium dieses Zusammenspiel. Es existiert, aber es ist abhängig von einem äußeren Generator von Leben in einem Organismus, das meines Erachtens nicht mehr das Leben der Person ist.
Es ist sozusagen dockengeschichtlich eine ganz interessante Entwicklung, wie in den letzten 50 Jahren, genauer gesagt, also für die deutsche Diskussion erst in den letzten 20 Jahren, die Begründungsansätze für die Validität des Hirntodkriteriums gewechselt haben. nach der langen und heftigen Debatte im Umfeld des Transplantationsgesetzes ist ja erstmal Ruhe eingekehrt. Die Rechtsordnung geht in der Tat von dieser Hirntodkonzeption aus. Aber dann vor einigen Jahren, als der amerikanische Bioethikrat eine neue Stellungnahme erarbeitet hat, sah man, dass etwas ins Wanken kam. Bis dahin war die Annahme in der Tat, es ist dann in der Tat auch keine funktionelle Ganzheit dieses Organismus mehr vorhanden. Nun gab es eine Reihe von Studien, insbesondere von Herrn Schumann, die nachgewiesen haben, und Herr Birnbacher hat das ja gerade auch nochmal zitiert, dass es eine ganze Reihe von integrierenden Funktionen gibt, sodass man in der Tat nicht mehr sagen kann, das ist kein Organismus in funktioneller Ganzheit. Und jetzt kommt aus meiner Sicht überraschend in dieser Stellungnahme und auch bei der Stellungnahme der Mehrheit des Deutschen Ethikrates ein Kriterium der Spontanatmung in den USA oder der Eigensteuerung ins Spiel. Und wenn man sich das anguckt, sind die Kriterien, die jetzt benannt werden, genau diejenigen, die Diagnostik des Hirntodes beschreibt. Aber das ist natürlich noch keine normative Begründung dafür, warum das jetzt eine sinnvolle Begründung ist. Und ich zweifle sehr, dass sie tragfähig ist.
Also ich widerspreche dem. Für mich ist die Forderung nach einer Autonomie der Lebenserhaltung durch den Organismus selbst keineswegs neu. Sie ist wieder aufgegriffen von dem besagten President's Council in den 80er Jahren. Und das gestehe ich gerne zu, in Antwort auf die Argumente vor allen Dingen von Schumann und auch den Nachweis, dass es integrative Funktionen im Organismus des beatmeten Hirntoten gibt, was eigentlich auch jedem einleuchtet. Denn wenn Sie zum Beispiel an die Hirntodschwangerschaften denken, dann sind das sehr, sehr komplizierte Funktionen, die hier ablaufen und die nachweislich ja durchaus die Entwicklung des Fötus zu einem geborenen Kind nicht stören. Hier spielt allerdings auch das Kind selbst, das Kind im Mutterleib, eine sehr starke steuernde Rolle. Das darf man nicht vergessen, nicht alles leistet der Organismus selbst. Aber für mich ist ganz entscheidend, dass diese Prozesse künstlich von außen induziert sind. Und das ist ganz gleichgültig, ob das eine Maschine ist oder ob das ein menschlicher, sagen wir, Beatmer ist. Darüber kann man streiten. Für mich ist es nur sehr plausibel anzunehmen, dass ein Leben sich selbst erhält. Das ist ein ganz entscheidendes konstitutives Merkmal von Leben und dass ein Leben, das gewissermaßen geliehen ist von einer äußeren Instanz, dieses nicht mehr ist.
Mich überzeugt sozusagen diese Hierarchie von Wertigkeiten nicht. Und für die suche ich immer noch nach einem normativ plausiblen Kriterium. Sie sagen, wenn der kardiale Sinusknoten irreversibel ausgefallen ist und es gibt einen Herzschrittmacher, und ohne diesen Herzschrittmacher würde, das ist von außen gesteuert, würde dieser Organismus auch nicht leben können. Das sei was anders, als wenn jetzt sozusagen der Atemschrittmacher in der Beatmung erfolgt. Da sehe ich wieder die alten normativen Hierarchien. Das, was eher mit zerebraler Steuerung zu tun hat, ist wichtiger als alles andere. Und da würde ich jetzt als Verfassungsrechtler sagen, die grundgesetzliche Konzeption ist die eines inklusiven Menschenbildes. Es ist darauf angelegt, dass wir den Menschen als einen lebenden Organismus mit Kriterien bestimmen, am Lebensanfang wie am Lebensende, die möglichst manipulationsresistent sind, die sich nicht funktionalisieren lassen. Und dann ist für mich in der Tat überzeugend, wir haben einen sich selbst integrierenden Organismus. Ob das mit Unterstützung und mit welcher Art von Unterstützung erfolgt, ist für mich normativ irrelevant.
Ja, das sehe ich genau anders. Die Beatmung ist schon eine Manipulation am lebenden Organismus. Und natürlich ist auch der Herzschrittmacher eine Manipulation. Und erst recht ein Beatmungsgerät, das jemand, weil er zum Beispiel bedürftig ist, mit sich führt. Das ist ja nichts anderes als eine Maschine, die er mit sich führt. Aber das sind andere Situationen, denn hier haben wir es mit einem Menschen zu tun und das ist nun für mich durchaus entscheidend, wo der zerebrale Anteil, also das, was das Gehirn leistet, nämlich die Bewusstseinsfähigkeit, doch eine Rolle spielt. Ich bin dagegen, die Bewusstseinsfähigkeit zum einzigen Charakteristikum zu machen und zu sagen, wenn das Bewusstsein irreversibel erloschen ist, dann ist ein Mensch tot. Das halte ich für sehr unglaubwürdig und das würde auch dem, was Sie fordern, ein inklusives Konzept von Menschen widersprechen. Dieser Mensch ist vielleicht unter seinen Möglichkeiten, also er ist ein Organismus, der nicht mehr die wesentliche Funktion des Menschseins ausüben kann, aber er ist sicher nicht tot.
Also ich glaube, diese letzte Bemerkung war nochmal ganz wichtig, weil sie zeigt, es kommt über das, was Sie Eigensteuerung nennen, als zweites Kriterium in der Tat dieser, in Anführungszeichen, mentale Tod hinzu. Und der spielt für Sie schon eine Rolle, ja, wie Sie gerade gesagt haben. Und da, glaube ich, besteht zwischen uns beiden ein fundamentaler Dissens. Und ich muss rückblickend sagen, als wir im Deutschen Ethikrat lange über diese Stellungnahme Hirntod in Entscheidung zur Organspende diskutiert haben, ist am Ende rausgekommen, für mich ganz erstaunlich, dass alle ganz einstimmig gesagt haben, dieser mentale Tod oder dieses Kriterium spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein bisschen übertrieben. Es ist eine notwendige, aber mit Sicherheit keine hinreichende Bedingung. Natürlich würde keiner jemanden für tot erklären, der nur über Reste von Empfindungsfähigkeit verdient. Aber darauf als das entscheidende normative Kriterium abzustellen, das würde aus meiner Sicht eben gegen das verstoßen, was ich eben verfassungsrechtlich das inklusive Menschenbild genannt habe.
Ich würde an dieser Stelle gerne mal einen Blick ins Ausland werfen. Wir reden im Moment über Deutschland, über die Situation in der Bundesrepublik Deutschland. Wie sieht es im Ausland aus, Herr Höfling?
Also wir führen die Diskussion ja jetzt nicht im luftleeren Raum, sondern in Deutschland vor dem Hintergrund einer neu entfachten Diskussion über die Einführung einer Widerspruchslösung. Weil Deutschland eben ganz am Ende der europäischen Skala nur noch von Luxemburg übertroffen im Organspendeaufkommen ist. Und wenn man vor diesem Hintergrund jetzt ins Ausland blickt, ist um uns herum, von Italien jetzt mal abgesehen, sind alle Rechtsordnungen dazu übergegangen, auch sogenannte Herztote, also Patienten als Spender ins Auge zu fassen, die nach kontrolliertem Herztod nach einer bestimmten Phase der Nichtbehandlung dann als Organspender zur Verfügung stehen. Wenn man diese Entwicklung sich anguckt, dann sieht man, dass diese Phase des kontrollierten Herztodes und des Abwartens, in der man dann ausgeht nach einer bestimmten Phase, jetzt ist auch wegen Sauerstoffmangel der Hirntod eingetreten, immer kürzer geworden ist. In den USA sind es im Schnitt nur noch 90 bis 120 Sekunden, die man wartet. Und auch da behaupten alle noch, kontrafaktisch und kontranormativ, solche Leute seien tot. Sie sind sicherlich nicht tot. Sie könnten natürlich mit einer Intervention wieder in einen kreislaufstabilen Zustand geholt werden. Sie werden sozusagen normativ als Tote angenommen. Und diese Monstranz, die international diese Transplantationsmedizin mit ihrer Dead Donor Rule vor sich herträgt.
Können Sie das nochmal ganz kurz erklären?
Das ist, dass nur tote Spender sein können. Deshalb sprechen wir von postmortaler Spende. Wird durch diese Entwicklungen absolut konterkariert und unterminiert. Und die Schweiz ist jetzt auf 5 Minuten Wartezeit zurückgegangen. Und da scheint mir, ist ein Druck, der zeigt, wie funktionalistisch diese Todeskonzeptionen sind im Interesse auch einer Gewinnung, was ja keine illegitime Aufgabe ist, von Organen.
Gibt es ähnliche Tendenzen in Deutschland?
Nein, das will keiner.
In Deutschland hat die Kommission, die dafür zuständige Kommission bei der Bundesärztekammer, die Entnahme vom Herztoten, also diese im Ausland praktiziertes Verfahren, nicht nur abgelehnt, sondern es hat sogar den Import von Organen abgelehnt, die aus dieser Methode gewonnen werden. Man muss allerdings zugestehen, in der Schweiz haben die Erfahrungen gezeigt, dass dadurch die Verfügbarkeit von Organen signifikant gestiegen ist. Das ist also von Jahr zu Jahr mehr. Man muss das eben auch aufgrund der geringen Zahl von Organentnahmen sehen, die übrigens nicht nur oder jedenfalls nicht zum großen Teil auf Misstrauen gegenüber der Hirntoddefinition gegeben ist, sondern auch aus organisatorischen und anderen ganz, sagen wir, banaleren Gründen. Aber immerhin, diese Entwicklung hat die Entwicklung der Herztodentnahme beschleunigt. Ich vertrete durchaus die Akzeptabilität der Hirntodentnahme, allerdings nicht diese Verschärfung, die sich in den USA eingestellt hat. Denn da ist es wirklich so, dass die Dead Donor Rule, also die Regel nur vom Toten zu entnehmen, nur noch Vorwand ist für eine sehr wenig überzeugende Hirntoddiagnostik. In der Schweiz wird zumindest eine einmalige Hirntoddiagnostik Diagnostik, wenn auch sehr schnell, nach Eintreten des Herztods und nach einer gewissen Wartezeit durchgeführt. In Deutschland haben wir dafür ein höheres Sicherheitsniveau. Und gerade die Kommission des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesärztekammer, die sich gerade mit der internationalen Stellung der deutschen Richtlinien für die Hirntodfeststellung beschäftigt hat, hatte mit dem Problem zu kämpfen, zu begründen, warum wir in Deutschland so strenge Forderungen an die Sicherheit der Hirntodfeststellung treffen, und hat meines Erachtens da gewissermaßen ist dieser Frage ausgewichen, indem es wesentlich gesagt hat, das ist doch ein Zugeständnis an die bessere Akzeptanz des gesamten Verfahrens. Das war für mich sehr unbefriedigend, denn diese akzeptanzorientierten Gründe sind verständlich, aber betreffen nicht die Sache selbst.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Man muss sich natürlich vorstellen, wenn man so einen kontrollierten Herztod hat und will Organe danach verwenden, gegebenenfalls sogar, was schon passiert ist, auch das Herz oder die Lunge, dann muss man ganz schnell natürlich handeln, um die zu konservieren. Und dann gibt es Praktiken, wo Katheter gelegt werden, damit das Herz versorgt wird, die aber nach oben, ich sage das jetzt ein bisschen untechnisch, geschlossen sind, weil wenn man anschließend eine Hirntoddiagnostik machen würde, würde man dann möglicherweise wieder irgendwelche Resultate sehen. Deshalb versucht man also beides wieder in ein sozusagen zusammenzubringen. Nach außen zu behaupten, das sei auch eine Form des Hirntodes, und zugleich eben einen neuen Spenderkreis zu erschließen. Mhm. Und das ist schon eine problematische Sache.
Gibt es jenseits des Hirntods noch andere Überlegungen, Konzepte, wie man den Tod feststellen kann zur Organentnahme?
Ja, es gibt das Konzept, das auf den amerikanischen Ether Veach zurückgeht, dass man es jedem freistellt, seine Todesdefinition selber zu bestimmen. Also gewissermaßen
im Vorfeld.
Im Vorfeld, wie eine Patientenverfügung oder wie eine Art Testament, dass man sagt, für mich ist eine bestimmte Todesdefinition verbindlich und ich möchte, dass meine Ärzte sich darin halten. Das ist vor allen Dingen akut in multikulturellen Gesellschaften, wo religiöse Vorschriften sehr stark einengen, welche Möglichkeiten für die Organspende bestehen. Und hat in den Staaten New York und New Jersey dazu geführt, dass für die jüdische Bevölkerung eine entsprechende Selbstfestlegung des Todeskriteriums oder ein Ausschluss des Hirntods als Todeskriterium möglich ist, weil es nach alttestamentarischer Tradition der Tod erst dann eintritt, wenn der letzte Atemzug getan worden ist. Und das ist ja bei Beatmung eben nicht mit der Hirntoddefinition vereinbar.
Man muss sich darüber im Klaren sein, die Entscheidung darüber, ob man Organspender sein will oder nicht, ist so oder so, unabhängig von unserer Diskussion, auch eine Entscheidung darüber, wie man sterben will. Denn es ist ohne Zweifel, wenn man in Deutschland Organspender ist, sind die letzten Stunden und Tage davon geprägt, dass man nicht in therapeutischer Absicht, sondern in fremdnütziger Absicht behandelt wird, intensiv medizinisch behandelt wird. Auch das ist eine Form des Sterbens, über die man sich selbst Rechenschaft abliefern will. Selbst Kritiker der Hirntodkonzeption wie ich könnten sagen, ich bin durchaus damit einverstanden, wenn diese Hirntoddiagnose, die für mich auch eine normative Zäsur ist, weil in der Tat dann keine Behandlung mehr angezeigt ist, dann stehe ich als Organspender zur Verfügung. Das setzt natürlich eine vernünftige Aufklärung voraus.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung. Zum Schluss gibt es wie immer in der Streitkultur noch jeweils eine Frage an unsere Studiogäste. Professor Birnbacher, haben Sie heute Argumente gehört, die für Sie bedenkenswert sind?
Ja, also Herr Höfling hat auf die historische Tendenz hingewiesen, die darin besteht, dass der zunehmende Organmangel, in Anführungsstrichen, also die Differenz zwischen Organspende und Organbedarf seitens der Schwerkranken, möglicherweise eine Veränderung der Todesdefinition nach sich zieht, ohne dass sachlich darüber diskutiert wird. Also ein, sagen wir, oberflächlich pragmatisches Motiv, sehr fundamentale Selbstverständnisse des Menschen zu ändern.
Professor Höfling, die gleiche Frage geht an Sie. Gab es Argumente von Ihrem Mitdiskutanten, die Sie interessant fanden?
Ich würde vielleicht so antworten. Ich bin immer beeindrucke durch die klaren analytischen Zugriff, den Herr Birnbacher hat. Und was mich wirklich beeindruckt ist, in dieser Frage ist er ein mit sich selbst ringender seit vielen Jahren, der die Argumente in der Tat immer hin und her erwägt. Und das überzeugt mich in der Tat, dass man das nicht für sich und ein für alle Mal deutlich entscheiden kann, sondern da sind wir in einem wirklichen Dilemma.
Herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, Professor Dieter Birnbacher und Professor Wolfram Höfling. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuhören. Im Studio verabschiedet sich Mirko Smiljanic.